Nvidia GeForce hat getwittert, announcing Nvidia DLSS 5, an AI-powered breakthrough in visual fidelity for games coming this fall. The DLSS 5 infuses pixels with photorealistic lighting and materials, bringing the gap between rendering and reality. Learn more, bla 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 bla. Ja, es gibt eine neue, ja, wie nennt man das? DLSS-Version von Nvidia, die basiert auf AI und die sieht wirklich krass aus, aber halt auch sehr AI-ig, ne? Und das Internet ist mal wieder am diskutieren. Also bei manchen Spielen sieht das wirklich unfassbar fotorealistisch aus, der Vergleich zum Ingame-Model, wenn man diesen Filter dann drauf macht zu dem, was das rausgespuckt wird mit DLSS 5. Das sieht wirklich insane aus. Aber es wirkt halt wie alles, was zurzeit auf TikTok läuft, irgendwie diese ganzen KI-Videos. Das schreit förmlich nach Fake. Ja, was haltet ihr davon?
Boah, das ist schwierig zu betrachten, weil ich, also jeder sieht, dass das irgendwie total krass aussieht, aber auf der anderen Seite willst du auch nicht, dass das so gekünstelt aussieht. Also ich weiß nicht, das sieht aus wie ein KI-Filter, der da drüber
ist. Es ist ein KI-Filter.
Sehr gut, KI-Filter. So, und das finde ich, ja, ein bisschen. Ich weiß nicht, das sieht immer jetzt, also ich möchte das gerne in Bewegung sehen. Ich finde es halt irgendwie, ich weiß nicht, wie ihr zu KI, Upscaling oder grundsätzlich die gesamte Xbox-Strategie scheint ja komplett auf dieses AI-Thema zu liegen. Das reden wir noch gleich wahrscheinlich ein bisschen drüber. Aber wir haben, also ich habe irgendwann mal gelesen, wir sind technisch so weit fortgeschritten, es gibt einfach keine wirklichen großartigen Schritte nach vorne. Das muss alles jetzt nur noch über, also die Hardware schafft es nicht mehr und die AI muss das jetzt quasi richten mit irgendwelchen Frame Generations und AI Upscaling und solche Sachen. Also vielleicht ist es tatsächlich gar nicht mehr unvermeidbar, dass das jetzt passiert und alles irgendwie nur noch über AI nach vorne gebracht wird. Weiß ich aber nicht genau.
Also es macht Ich bin ja ich habe vor einer Weile schon in irgendeiner Folge gesagt, wir haben noch gar keine Ahnung, wir können uns noch gar nicht vorstellen, was alles an AI-Zeug auf uns zukommt. Und dass das im Gaming so eine Strahlkraft hat, das ist ja klar. Die Frage ist halt nur, wie faul werden Entwickler irgendwann sein, dass die sich gar keine Mühe geben, weil die sagen, ach, wofür soll ich das denn reinprogrammieren? Mach doch eh die KI. Und darunter wird sicherlich die Qualität leiden, wenn das denn so kommt. Was das Thema hier angeht mit diesem DLSS 5, ich bin ja einer, ich habe im ersten Moment gar nicht auf die Gesichter geguckt, ich stehe ja darauf, wenn zum Beispiel Haare so richtig geil animiert sind oder Klamotten oder sowas, ne, total, und das sah auch richtig, richtig geil aus. Die Gesichter auch, klar, da sieht man aber auch, dass das alles halt wie so ein KI-Filter drüber gelegt ist, aber wenn Stoff oder Partikeleffekte oder Texturen, Oberflächen so richtig geil aussehen, das finde ich halt mega cool. Aber das kann man alles auch mit Hardware-Power sicherlich erreichen, wenn man einfach sein Handwerk beherrscht.
Ja, die Frage ist, ist es sinnvoll, die Ressourcen darin reinzupacken, in, ja, wie du schon sagst, Klamotten. Du magst das zu würdigen, aber ich glaube mal, den meisten,
ist das scheißegal.
Ja, klar. Und dann mit einem Klacken, mit einem Filter, mit einem Drücken des Knopfes auf einmal das herzustellen, herstellen zu können, in seiner Präsentation, das ist schon krass, ne?
Also ich weiß, ich mal ganz kurz zu den Klamotten. Ich weiß, wie damals, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, in 1080 Snowboarding auf dem N64, wenn du da heruntergefahren, dass sich die Klamotten bewegt haben. Das fand ich so geil. Das ist mir im Spiel in Erinnerung geblieben. Weiß ich, ob ihr euch dran erinnert.
Nee, aber.
Das sind so die Momente, wo solche Sachen dich damals geflasht haben heute.
Ja, ja, total.
Ja, aber was ist denn, wenn man das jetzt ein bisschen weiterdenkt, wenn man jetzt einfach sowas auf ein altes Spiel raufpackt und auf einmal die AKI auf einmal so modernste Stoff-Simulation berechnet auf das alte 1080 Snowboard-Game oder so. Ja. Oder diese Gesichter auf einmal auf so ein altes PS1-Klop-Grafik, so Metal Gear Solid auf einmal so bam, fotorealistisch. Ne? Wenn man mal in die Richtung gehen würde.
Ja, ich wüsste gar nicht, ob ich das gut finden würde. Finde ich das gut, weil sonst hätten wir es ja wahrscheinlich nicht bekommen. Weißt du? Meinst du das? Keiner wird sich jetzt wahrscheinlich die Mühe machen, wenn wir mal bei dem 1080-Beispiel bleiben und ein fotorealistisches 1080-Remake auf den Markt bringen. Aber wenn man das über einen KI-Klick realisieren könnte, wäre das für einen Fan wie mich schon cool, sich das mal anzugucken, weißt du? Anders hätte ich es ja nicht bekommen. Bei Neuproduktionen, wie gesagt, da kann ich mir vorstellen, dass die Qualität in den Bach heruntergehen wird, weil sich Entwickler irgendwann einfach zu fein sind und sagen, wofür sollen wir das denn eigentlich noch programmieren? Kann ja eh die KI. Ich weiß nicht, aber Fakt ist, dass wir aktuell im Zeitalter der KI leben und die Frage, die ich mir stelle, ist das so ein vorübergehendes Ding oder müssen wir uns jetzt damit anfreunden und das bleibt?
Es ist ja irgendwie eine Sache, die mich immer ein bisschen so, also vor der ich Sorge habe. Ich denke immer bei solchen Sachen auch an Ocarina of Time Fan Remakes in Unreal Engine, die du siehst und wo du dir denkst, nein, das passt einfach nicht. Das ist zwar cool anzugucken, aber für mich zählte auch irgendwo so eine, weiß ich nicht, ein Künstler hat ja jetzt auch nicht irgendwie das perfekte Bild, aber er hat so das eigene Bild geschaffen. Deswegen, dass jetzt hier in so einem Szenario, wie wir es gerade gesehen haben bei Resident Evil oder Hogwarts Legacy, das sieht natürlich, das Spiel will ja grundsätzlich fotorealistisch aussehen. Jetzt sieht es nochmal fotorealistischer aus. Und da könnte ich mir vorstellen, da mache ich vielleicht dann eine, oder wie soll ich sagen, das nehme ich eher an als jetzt bei anderen Spielen, jetzt bei einem Final Fantasy, das irgendwie einzubauen. Ich weiß nicht,
gerade bei alten Spielen ist dieser alte, schrobige, klobige Low-Poly-Look ja teilweise auch ikonisch. Ich möchte irgendwie Solid Snake und Cloud aus Final Fantasy VII so Blockgrafik sein, wo man nichts erkennen kann, wo man so ein bisschen Kopfkino auch reininterpretieren muss und so. Ich will da gar keine neue, rein modellierte, moderne Fresse oder Gesicht sehen, sondern es soll irgendwie schon noch so alt sein. Es hat ja auch Charme irgendwie. Oder bin ich da der Einzige, der Retro-Spiele?
Ich bin ja auch so. Ich spiele die Teile ja auch immer noch auf originaler Hardware, auf dem Röhrenfernseher und so weiter. Ich bin ja auch Purist, aber ich kenne genug in meiner Zielgruppe, im Freundeskreis und so weiter, die sich das auch gar nicht mehr antun wollen. Wenn die dann Spiele spielen, dann wollen die das als Remake spielen. Oder man kann denen das Ganze überhaupt nicht mehr schmackhaft machen, weil es einfach schon zu alt ist.
Naja, habe ich auch ganz viele, die so denken. Und ich finde, weiß ich nicht, jetzt einfach so, okay, wir haben so eine Chance gesehen, wie wir schnell Cash grabben können. Einfach KI, let's go. Nimm die ganzen alten Quellcodes und baller da einfach deine Dinger drauf.
Erst halt die Frage, ob das tatsächlich so ein Übergangszeitalter ist, in, weißt du, so wie damals zur siebten Konsolengeneration, wo alles einfach braun war.
Ja.
Ob man sagt, das kommt, das versucht sich zu etablieren, die Community als allgemeine Gamer-Community protestiert dagegen, weil die alle keinen Bock drauf haben und dann geht das Ganze wieder. Kann sein.
Ich kann mich da nur wiederholen, was ich auch schon mal vor ein paar Folgen gesagt habe, sofern das für Sachen benutzt werden, wo man sonst unnatürlich viel Ressourcen verwenden müsste. Zum Beispiel für Hintergrund, Landschaften oder so.
Klamotten.
Klamotten zum Beispiel. Lass die KI generiert im Hintergrund laufen oder, keine Ahnung. Meinetwegen sogar zufallsbasiert. Jeder hat sein eigenes Spiel. Jeder kriegt eine eigene Landschaft im Hintergrund durch KI. Keine Ahnung, dass es einfach nur Parameter gibt und die KI macht bei jedem Playthrough andere Berge im Hintergrund. Cool, mach es, ne? Aber so die Figuren selbst und die Geschichten, das Narrativ, das muss schon noch, da muss ein Künstler hinterstehen, eine Künstlerin hinterstehen und das muss dann irgendwie auch, mit Herz und Liebe und Leidenschaft, menschlich muss es sein und ja.
Ich habe das heute erst gelesen, dass Embark Studios, also die Macher hinter Ark Raiders, die ja, glaube ich, nur einen Bruchteil an Budget hatten jetzt für ihr Ark Raiders im Vergleich zu großen AAA-Games, da hat der Studiochef Peter Sutherland, der hat gesagt, man muss einfach anders arbeiten. Wir können nicht noch mehr Geld reinpumpen und noch mehr Mitarbeiter aufstocken, damit die Spiele schneller passig werden. Das funktioniert alles jetzt nur noch irgendwie über KI. Das hat man ja auch bei Ark Raiders gesehen, dass da NPCs ja KI-generierte Voiceovers hatten, die nach und nach jetzt ersetzt werden. Aber ich glaube, im Hintergrund passiert das schon ganz viel und jetzt kommt das zu uns und es wird dauern bis, es ist unaufhaltsam, das haben wir aber auch schon ein paar Mal gesagt, und es wird dauern bis sozusagen der Generation nachwächst, die das einfach schon als normal sieht. So, wir wehren uns doch dagegen. Es ist, wie gesagt, ich bin auch nicht voll Fan davon, aber zum Beispiel bei so einem anderen Thema, was auch sehr ähnlich zu dem ist ja diese Frame Generation, also diese die Frames, die künstlich geschaffen werden, um ja mehr Frames auf dem Bild zu zaubern, das ist ja auch immer ein ganz kritisches Bild. Du hast 30 Frames und dann generiert die künstliche KI dazwischen ein Bild, der eigentlich nicht existiert, nur den sie sich halt vorstellt, weil sie halt jetzt mehrere Bilder nebeneinander hat und somit wirst du auch 30 FPS, 60 FPS und das machen ja auch schon mittlerweile viele Spiele. Mhm. Wird auch sehr kritisch gesehen, weil das quasi Fake FPS sind, aber da sage ich mir, Scheiße. Ja, okay, also dann nehme ich das, das nehme ich, also ganz ehrlich, das nehme ich. Dann habe ich wenigstens 60 FPS und ein smoothes Game und so. Es ist immer so ein ganz schwieriges Feld, weil du willst ja auch irgendwie nicht die ganze Zeit alles KI überladen haben, so KI-Slop oder sowas. Aber es gibt auch manche Sachen, die sind tatsächlich vielleicht sogar vom Vorteil.
Ja, ich habe es ja eben auch gesagt. Also ich sehe das auch. Ich warte erstmal ab, was es ist, wie es wird. Und man muss mal schauen, in welche Richtung sich das jetzt spielerisch oder für uns in der Videospielszene entwickelt. Und ja, ich bin es auf jeden Fall schon irgendwie, man hat so, habt ihr Aufbruchsstimmung so in der Industrie? Merkt ihr so, dass jetzt so, jetzt geht's, oder ist das irgendwie nur so, wie Andi vorhin sagte, der nächste Trend, braune Farben, Helikopter, Bogen, KI und dann ist wieder vorbei. Oder sind auf in neue Ufer und tada, kleine Indie-Studios machen jetzt AAA-Produktionen.
Ja, du kannst gerne, ich weiß es nicht, ich kann es dir wirklich nicht sagen. Also man muss mal sagen, KI ist ja nicht nur in dem Feld eigentlich schon so ein, ich kann jetzt gerade das fassende Wort nicht dafür finden, ein wichtiger Meilenstein in der Zivilisation. Ich glaube auch, dass hier das tatsächlich ein Thema wird. Für mich ist jetzt eigentlich nur interessant, werden Spiele jetzt nur noch über KI irgendwie kommen und das auch sich so anfühlen, als ob es eine künstliche Intelligenz geschaffen hätte, das will ich nicht. Aber das glaube ich auch nicht, dass das passiert. Also da bin ich felsenfest
davon überzeugt, dass der Punkt nicht KI kommt. Entwickelt sich ja auch. Das, was KI heute kann, konnte die KI vor einem Jahr nicht. Und vor zwei sah das auch nochmal anders aus. Und irgendwann sind wir vielleicht an dem Punkt, wo wir gar nicht mehr unterscheiden können. Ist das von KI gemacht oder ist das inzwischen so gut, dass wir gar nicht mehr erkennen, ist das von Mensch gemacht oder von KI gemacht? Der Zeitpunkt wird kommen. Das ist ein Prozess.
Stellt euch mal vor, ein Beispiel, Naughty Dog arbeitet gerade an Intergalactic. Das Spiel sieht unfassbar aus. Die Gesichtsanimationen sind das Krasseste, was es jemals im Videospielbereich gibt. Es kommt 2027, aber bis dahin ist die KI so weitergewatschelt, dass jedes Kack-AAA-Spiel einfach diesen DLS-5.5-Filter drauf macht und das sieht krasser aus bei Naughty Dog als ein Naughty Dog-Spiel. Da müssen die dann auch denken, what the fuck, Alter, wo haben wir die letzten 8 Jahre eigentlich gearbeitet? Ne, jetzt kommt da auf einmal, hätten wir das auch viel leichter haben können. Das ist ja...
Also ich habe einfach das Gefühl, auf der einen Seite, also es ist wie so eine bevorstehende Schlacht. Auf der einen Seite haben wir ganz, ganz viele Entwickler und sowas wie Nvidia, die eben KI nach vorne bringen wollen und KI benutzen wollen. Und auf der anderen Seite steht ein Großteil der Community, die sich mit Heugabeln und so weiter dagegen wehren will. Und dann ist die Frage, kommt es zu so einer Schlacht? Kommt es dazu, dass die Community sagt, nein, wir wollen das partout nicht? Oder ist die Community so schnell breitgeschlagen, dass sich KI etabliert? Oder ist die Community so stark, dass die Entwickler sagen, nee, es ist uns zu heiß, nachher verkaufen wir die Spiele nicht, wir rudern wieder zurück. Das sind die Szenarien, die es da gibt, finde ich zumindest. Und dann wird die Zeit zeigen, was davon eintritt.
Ich glaube, wenn das nächste From-Software-Spiel viel KI generiert hat, da bin ich mal gespannt, ob die Leute sagen, yo, da verzichte ich jetzt drauf auf das Ding. Da bin ich mal gespannt, ob man
das durchzieht. Das ist eine So ein Spiel wäre so ein Gate-Opener, so ein allseits beliebtes Studio wie halt From Software oder keine Ahnung, irgendwie ein großes Franchise, was jeder liebt, was eigentlich nichts falsch machen kann. Wenn die das neue Spiel machen und die haben ganz viel KI drinne, dann ist so der Scheideweg, okay, gehen wir jetzt mit oder mocken wir auch das oder meckern wir auch darüber rum? Das ist ein richtiger...
Das ist dann die Moralfrage, die dann kommt.
Ja, genau.
Genau. Ich hätte jetzt noch Bock, ganz kurz über die neue Xbox zu sprechen. Project Helix. Xbox hat selber angekündigt, eigentlich so Sachen, die wir schon, die schon im Vorfeld gerüchteweise rumgingen, aber jetzt eben dementsprechend auch offiziell von Xbox bestätigt, und zwar Project Helix. das sind die neue Xbox, die noch ein bisschen auf sich warten lässt. Ich glaube, 2000, was war da jetzt, glaube ich, der Plan? Jetzt habe ich das nicht mehr im Kopf. Geht erst nächstes Jahr in eine, weiß ich nicht gesagt, ist ja egal. Dauert auf jeden Fall noch ein bisschen. Wie vermutet, eine Konsole, die Konsolen und PC-Gaming.
Eine Konsole. Ist es eine Konsole?
Ja, also.
Ja, nur weil du
es nicht. Das ist ein Wolf im Schafspelz, würde ich mal sagen.
Ne? Eigentlich ist es keine Konsole mehr. Das ist die Architektur.
Es ist PC.
Alles über Windows. Ja. Alles so aufgebaut, dass Entwickler relativ schnell reinkommen, weil es halt PC-Hardware
basiert. Genau, noch das. Das hat man auch schon gelesen. Die Xbox-Spiele werden fortan einfach die PC-Spiele sein, die darauf geschmissen werden. Also man hat keine einzelne Xbox- und PC-Version mehr, sondern PC-Spiele spielst du auf diesem Ding unter Xbox-Brand. Also das heißt, das ist für Xbox groß, weil man ist, also PC ist ja, wird ja fast für jedes Spiel irgendwie mitgemacht. Xbox-Versionen schrumpfen mittlerweile immer mehr. Aber das brauchst du dann halt eigentlich nicht mehr, weil wenn du PC machst, hast du automatisch schon die Xbox-Version fertig. Du hast dann einen schönen großen Fuß im Third-Party-Bereich und kannst sehr, sehr viel abgrasen. Sehr, 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 sehr schlau auf jeden Fall. Ansonsten, was ich noch mitbekomme, Hardware sehr, sehr potent, schon relativ anspruchsvoll. Dementsprechend wird es natürlich auch relativ teuer. Und da ist dann wieder so die Sache, boah, wie kann sich sowas verkaufen, ne? Wenn du irgendwie schon so, ich sag mal, Minimum hohen dreistelligen Betrag, vielleicht sogar einen Tausender hinblättern musst. Wir hatten dieses Asus Handheld, das war schon relativ teuer. Das wird wahrscheinlich noch teurer. Oder sagst du dann nicht gleich als PC-Gamer oder als jemand, der diesem aufgeschlossen ist, ja, weißt du was, dann pack ich nochmal 500 mehr drauf und kaufe mir einen Gaming-PC, weil warum sollte ich das, ne?
Also. Ja, vor allem, ich stelle mir ja die Frage, wenn das tatsächlich ein PC im Xbox-Gewand ist, der da erscheint und dann vielleicht 1.000 Euro kostet, wie kann ich mir das vorstellen? Muss ich den dann auch ein Jahr später aufrüsten wie ein PC, wie ein Gaming-PC? Oder bleibt er?
Nein.
Ja, aber wofür soll ich dann 1.000 Euro zahlen, damit ich ein teures Gerät habe, was eben ein PC ist, der in einem Jahr oder in einem halben Jahr wieder veraltet ist?
Ja, Moment. Nein. Das ist so ein bisschen, also dieses Gerät ist schon so ein bisschen auch von der ganzen Benutzeroberfläche aufgebaut wie eine Konsole. Du hast einen Controller, du steckst es an am Fernseher. Ja, hast du
einen PC auch inzwischen.
Also wie gesagt, du hast bei diesem Gerät jetzt du kannst höchstwahrscheinlich das Ganze bestimmt modden und solche Sachen, aber grundsätzlich soll das schon so dieses Konsolengefühl, diese Einfachheit drin haben.
Ist auch ganz wichtig.
Genau, aber eben mit der Architektur eines PCs und mit den Möglichkeiten, dass du verschiedene Stores zum Beispiel
hast. Ja, aber das macht Microsoft doch jetzt schon bei anderen Systemen. Die haben doch jetzt ihr Xbox Frontend oder wie das Ding heißt, was die auf alle Handhelds ausspielen wollen und auf alle Gaming-PCs und so weiter und so fort. Was unterscheidet dann die neue Xbox?
Es ist eines von vielen Möglichkeiten.
Genau.
Und spricht halt die Konsolengamer der Xbox-Fraktion, also die Xbox-Konsolenspieler an. Das ist einfach nur eine weitere Option. Ich glaube, Microsoft ist da gar nicht so drauf bedacht, dass es jetzt zwangsweise hochgradig sinnvoll sein muss, sondern einfach nur, hey, ihr seid Konsolen, Xbox-Konsolen-Fans gewesen, das ist unser neues Ding. Wir haben es alles ein bisschen vereinfacht. Hintergrund ist alles jetzt eins. Das ist, um auf deine Frage zu beantworten, wie machen sie das mit den Spielen? Musst du upgraden? Nein, das ist so ein bisschen wie bei Steam Deck Verified. Das ist dann einfach wahrscheinlich Xbox Helix Verified. Und das ist dann so ein bestimmtes Maß an Grafikqualität, was erreicht werden muss, dass es dann läuft. Aber der Kern ist halt immer noch ein PC-Spiel. Auf einem normalen PC kriegst du dann meinetwegen mehr Frames und DLS 5.5 noch damit drauf und was weiß ich. Und ja, also wie gesagt, ja, grundsätzlich ist die Idee nicht verkehrt.
Ich kaufe mir doch eine Konsole, um damit meine Exklusivtitel, die ich nur auf dieser Konsole habe, zu spielen und dann eben die Third-Party-Spiele, die darauf erscheinen.
Ja, aber so sieht Microsoft das, glaube ich, nicht mehr. Die suchen einfach nur, bieten ein Endgerät an den Consumer, um ihren Produkte zu nutzen. In welcher Form ist denen völlig egal mittlerweile. Das haben wir doch mittlerweile gemerkt. Denen geht es nicht mehr um den Konsolenmarkt an und für sich. Das ist nur eine weitere Option, wie das Streamen, wie, keine Ahnung, der Fernseher und Sonstiges oder der PC selbst. Und du hast jetzt halt auch nochmal Möglichkeit, diesen halben Weg zu gehen, wo du halt nicht tonnenweise Produktionskosten für eine neue Konsole machen muss. Ich glaube, es wird nicht so teuer sein, als hätte man ein dediziertes Konsolensystem geschaffen, weil das halt mit dem mit dem PC selbst Hand in Hand geht, sodass du dann guten Kosten-Nutzen-Faktor hast für Xbox selbst und immer noch im Konsolen-Business deinen Fuß hast. Und du brauchst auch nicht davon ausgehen, dass es nur ansatzweise physische Spiele dafür geben wird. Also aus dem Einzelhandel wird das komplett rausgehen. Ne? Ja, ja. Die Box steht da vielleicht noch selbst rum, aber Spiele wird es dann nicht mehr geben. Das glaube ich auch nicht. Vielleicht mit.
Aber Xbox-Spiele wird es halt weiterhin geben. Also die werden weiterhin ihre Studios haben und Spiele für diese Plattform. Aber die werden wahrscheinlich dann für alle Plattformen veröffentlicht.
Im Grunde ist das dann eine Konsole für Third-Party-Spiele.
Ja. Ja, aber du kannst natürlich auch. Also ich
ist doch so.
Alter, das ist quasi, ich weiß nicht, ich finde den Gedanken, also ihr wisst, wenn du mit Steam, Good Old Games, Epic Game Store, die Xbox Game Pass und so, da hast du natürlich eine ultimative Maschine. Ich persönlich sage, das ist eigentlich, also für mich kommt nur eine Sache in Frage, rentiert sich der Preis? Also das ist hier wer von so Autonomalspieler gibt so viel Geld für so eine Konsole
aus? Ja, das glaube ich.
Weil du hast ja die Steam-Maschine, die bald kommt und die kostet, da wissen wir auch nicht, wie viel die kostet. Und die wird ein bisschen leistungsschwächer sein, aber ich weiß nicht, vielleicht zieht das mehr.
Das,
so, keine Ahnung.
Also. So muss man sich, glaube ich, aber auch die neue Xbox vorstellen. Das wird ein harter, direkter Konkurrent zur Steam Machine sein. Also ganz quasi das Gleiche, natürlich immer im anderen Storefront, ne? Aber du wirst da auch Steam drauf installieren können. Gehe ich fest von aus. Also du kannst dann auch deine Steam-Games nutzen, was ich cool finde. Und wie gesagt, das hatten wir letztes Mal auch. Und das ist auch einer der Hauptgründe, warum sich Sony vom PC zurückzieht. Weil die keinen Bock haben, dass du die Games auf deren System zocken kannst. Bin ich felsenfest von überzeugt. Ne?
Hat das nicht sogar jetzt irgendwer bestätigt? War das nicht sogar ein Jason Schreier oder so?
Der kann
das,
gut sein, kann gut sein. Kann gut sein, dass er mich zitiert, also es passiert ja doch.
alle hören sich den Podcast.
Nee, aber ja, ich bin gespannt. Was mich interessieren würde, was habe ich so ein bisschen am Rand mitbekommen? Ich weiß nicht, Matthias, ob du da mehr hast. Emulation von Xbox 360-Spielen in älteren Xbox-Games wäre machbar.
Ja, das sind, glaube ich, die haben ihre, das ist das, was ich meinte, die AI-Technologie mit Upscaling und Frame Generation wird dort zum Tragen kommen. Und da gibt es, glaube ich, so ein schönes Bild, das habe ich jetzt aber gar nicht im Kopf. Also das ist eigentlich die komplette Xbox Library. Also du musst als Entwickler niemals dein Spiel remastern. Du musst das nicht nochmal anpacken oder so, weil das alles die neue Konsole dann durch AI übernimmt. So.
Ja.
Also du hast dann 4K 120 FPS bei einem Halo 3 beispielsweise, bei einem 360-Game, weil das alles über.
Die Frage ist, was ist mit den Leuten, die diese Spiele halt physisch gekauft haben, ne? Deswegen wäre ein, so wie bei der PSP, bei der PS5 Pro, so ein Attachment-Laufwerk einfach so als meinetwegen Bonus für einige dabei, wo du halt alte physische Series X, 360, One und halt auch klassische Xbox-Games reinpacken kannst. Das wäre mega, dann wäre ich instant dabei. Eine All-in-One-Xbox, das wäre ein Traum, ne? Weißt du, das wäre richtig, richtig toll. Und dann noch die bestmöglichen Retro-Versionen dieser Spiele. Voll geil, voll geil. Aber nur so als Next-Gen-Machine sehe ich da, dass es auf dem Markt schwierig wird. Also.
Ja, sie haben einfach, glaube ich, erkannt, dass sie mit Sony nicht mithalten können. Also und nicht Nintendo. in diesen Konsolenrennen einfach, ist PlayStation meilenweit davon und Nintendo natürlich auch, klar.
Ja gut, aber das haben sie ja zu verantworten, indem die einfach in der Vergangenheit viel zu viele falsche Entscheidungen getroffen haben.
Ja, auf jeden Fall. Aber was willst du machen, ne? Was
das
willst
ist
du
die Sega.
Ja. Was willst
es
du
ist
machen?
Ja, wir haben es letztes Mal, glaube ich, bei der Schließung beim Blue Point Games gesagt, Sony schwächelt mit ihren eigenen Sachen, mit ihren Live-Service-Kram, aber keiner ist da, um den Platz jetzt mal so ein bisschen in Bedrängnis zu bringen. Xbox macht es halt scheinbar nicht. Nee. Aber wie gesagt, ich habe so den Eindruck, dass Microsoft Valve als großen Konkurrenten sieht jetzt und den Markt abgrasen wird, aber auch das ist sehr schwer, weil Steam einfach auch in dem Bereich
fast ein
Monopol ist.
Absolut.
Also es ist schwierig,
du als irgendwo Fuß zu fassen. PC-Gamer, Matthias, wo kaufst du denn deine PC-Games?
Über Steam.
Aber du könntest die theoretisch auch über Xbox kaufen oder über Windows Xbox?
Ja.
Könnte man auch Third-Party-Spiele kaufen einfach? Sowas wie meinetwegen, keine Ahnung,
Control. Good Old Games oder Epic Game Store, kannst du alles, du hast ja verschiedene Stores.
Ja, aber jetzt aber zum Beispiel so ein neues Spiel wie Resident Evil 8, oder 9, sorry, ich bin so dumm. Resident Evil 9. Kannst du das einfach im Xbox Store kaufen auf dem PC und dann dort?
Ja, ich glaube, okay, ich habe es jetzt gar nicht überprüft, aber das geht auch. Ja.
Okay, aber die meisten.
Du hast da auch eigene Rabatte und so, aber das ist einfach auch eine Sache. Bei Steam sind die Rabatte einfach.
Steam crazy. Ist legendär dafür, ne? Und außerdem ist Steam halt Steam. Du hast alles in einer Bibliothek. Ich möchte auch nicht 5 verschiedene. Das ist wie mit den Streaming-Diensten oder sonstiges. Ich möchte alles in einem gebrandet haben, ne? Ja. Und nicht 100 verschiedene Sachen updaten und Accounts dafür haben und sonstiges und dafür zahlen gegebenenfalls noch oder so. Das ist ja übrigens auch eine Sache. Was ist dann, weil PC-Gaming ist ja bekannt dafür, dass es nichts kostet, online zu spielen. Konsolen hingegen schon. Was ist denn mit diesem neuen Microsoft-PC-Konsolen-Hybrid-System? Ich meine, der Game Pass wird ja nicht weggehen. Dementsprechend musst du dann natürlich auch mit über Game Pass bezahlen, um online zocken zu können. Und dann hast du auf einmal diesen Faktor, wie Multiplayer muss ich bezahlen, auf der Steam-Machine nicht, auf dem normalen Gaming-PC nicht. Auch nochmal eine schwere Hürde vielleicht, oder?
Ja, stimmt auch. Hast auch recht, ne? Dann wird sich zeigen, was da passiert in dem Bereich. Also eigentlich müsstest du auch wenn du das machen willst, dann vielleicht auch ein abgekoppeltes Spiel online ohne Game Pass.
Das ist Witzige. Eigentlich jede normale Marktwirtschaft würde so funktionieren, wenn es Microsoft und Sony gibt und da jetzt Steam mit dabei wäre, würde Steam irgendwann nachziehen, wenn das irgendwie irgendein anderes Produkt wäre und sagen, ja, wir machen jetzt auch online, kostet 5 € im Monat. Und Gabe Newell so, oh, fickt euch alle. Ist doch so scheißegal. Macht, was ihr wollt. Ich bin Multitrillionär. Das ist so, ich spiele außerhalb der Regeln, ist mir alles Wumpe.
Ja, das stimmt. Ja.
Naja.
Das wird spannend bleiben. Beim Konsolengeschäft.
Ja. Es wird spannend bleiben. Ich hab ja gesagt, ich würde gerne einen neuen Player haben und ja, scheinbar haben wir den schon. Was war sonst noch so los?
Ich habe noch 2 Kleinigkeiten.
Ja, dann hau doch mal raus.
Zum einen, das Until Dawn Remake Studio wurde geschlossen. Ich weiß nicht, hatten wir schon mal mit Paul gesprochen?
Nein, haben wir, aber ich habe das auch mitbekommen, ja.
Ja.
Also das ist das ist nicht Supermassive Games, sondern das Studio, das
Remake gemacht hat.
War wohl offensichtlich kein so großer Erfolg.
Das heißt, es ist doch elendig gefloppt, das Remake, oder nicht?
Offensichtlich. Ja. Offensichtlich. Und der Film und alles, keine Ahnung. Ja, dabei ist das Spiel eigentlich gut. Until Dawn ist ein tolles Horrorspiel. Ich habe es damals wirklich gut gefunden auf der PS4. Auf der
PS4 fand ich es auch super,
ja. Ja. Und dann habe ich noch Shinji Mikami, war mal wieder fleißig und hat ein neues Studio gegründet, Unbound Games, und entwickelt dort eine High-End AAA Original IP für Konsolen und PC. Ja, hat 50 Entwickler und will noch auf über 150 Mann, Frau, Teamstärke anwachsen. Das finde ich relativ ambitioniert. Mal gucken, in welche Richtung das geht, ne? Vielleicht ein Horrorspiel?
Also, dem Mann kann man auf jeden Fall immer im Auge behalten. Ich finde seine Spiele immer sehr spannend, obwohl ich nicht jedes immer absolut abfeiere, aber die sind zumindest immer einen Blick wert, finde ich.
Ja. Das hatte ich mir noch so notiert an kleinen Sachen, die ich reinschmeißen wollte. Gab es noch sonst was Großes?
Ja, ich gucke gerade so ein bisschen durch, aber eigentlich.
Das war sehr ruhig, ne?
So Kleinigkeiten. Aber war nicht doch eine Indie-Direct war doch jetzt, aber die ist, glaube ich, jetzt nicht so für uns spannend. Ich habe die auch gar nicht geguckt, muss ich sagen.
Ich auch nicht.
So eine Nintendo Direct für dieses Indie-Showcase oder so heißt, oder Partner-Showcase. Ich weiß nicht, ob der Andi da vielleicht 1-2 Sachen irgendwie noch so aufgeschnappt hat.
Third Party, ne?
Ja, es ist ja Third Party und Indie.
Aber ja, aber da war jetzt nichts Großes. Ja, krass, also.
Ich weiß, eine Sache habe ich noch. Ja. Habt ihr das mitbekommen mit Matthias Linder?
Nein, erzähl.
Matthias Linder hat First Press Games verklagt.
Achso, das habe ich mitbekommen,
Weil First Games Class hat ja die Chained Echoes physischen Version von Chained Echoes Vorbestellungen angenommen und es gibt immer noch nach 2 Jahren Leute, die noch keine Version bekommen
haben. Ich warte auch noch.
Und hat Matthias Linder gesagt, leck mich am Arsch.
Echt? Ich
habe Gott sei Dank meine bekommen.
Ich habe meine auch bekommen. Ja. Aber die haben sich gedacht so, nee, leck mich am Arsch.
Aber habt ihr für PS5 das vorbestellt? Für die PS4?
PS4
ich habe für die Switch bestellt und da ist noch nichts ausgeliefert.
Ja, und hat jetzt den Laden mal verklagt. Finde ich mir cool. Das kann ja nicht sein, ey. Was ist das denn für Leute?
Wo sind die Games?
Ja. Ja, das kann ja wirklich nicht sein. Also du kannst nicht Sachen annehmen und das ist so wie beim Mediamarkt. Ne? Mediamarkt ist auch so ein richtiger Saftladen. Nehmen immer Vorbestellungen an und dann heißt es ja, warte mal, wir sind total überfordert mit der ganzen Ansturm. Wir müssen erstmal Stornierungen rausballern und du fragst oder freust dich, weil du jetzt schon frühzeitig vorbestellen konntest und dann am Ende, nee, Pustekuchen. Richtig ärgerlich.
Inzwischen kommen auch gar keine Neuerscheinungen oder immer weniger Neuerscheinungen, zumindest bei uns in den ganzen Mediamärkten im Umkreis. Ich wollte mir jetzt Monster Hunter Stories 3 kaufen. Im ganzen Umkreis, wir haben vier Märkte ja im Umkreis und es hat keiner das Spiel bekommen.
Echt? Krass.
Du musst immer wissen, wenn Mediamarkt sich schon denkt, warum sollen wir diesen Rotz überhaupt in unser Laden tun? Da weißt du schon, dass dieses Spiel floppen
ist. Es ist auch angekommen, es ist gut bewertet.
Ja, habe ich auch gelesen. Richtig hohe 80er-Rating oder so, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Ja.
Oh, okay, stark. Soll jetzt kein Diss gegen Monster Hunter sein.
Ja, ich weiß, dass du
es sagst. Aber ey, mal wieder ein kleiner Capcom-Hit, ne? Also Schlag auf Schlag. Alter, die hauen raus, das geht auf keine Kuhhaut.
Resi 6 Millionen verkauft, habe ich heute gelesen. Also.
Ja. Was ist jetzt mit Resi 9? Also ich hab's durch.
Ich hab's auch durch.
Du bist auch durch? Dann kannst du ja mal ganz kurz so.
Stimmt, du kannst deine Meinung nochmal sagen.
Und die Switch-Version mal ganz kurz ansprechen.
Ja.
Also ich fand's großartig, tatsächlich. Ich finde die Symbiose cool aus neuer Resi-Welt ab Teil 7 und der alten Resi-Welt, wobei ab Teil 4 quasi, die ganz alte ist ja inzwischen auch tot mit den Tank-Controls, das haben wir auch nicht mehr gesehen. Aber an sich total geiles Spiel. Ich fand Grace cool, ich finde sie ja als Charakter cool. Mal gucken, was da so kommt. Ich fand auch, dass man diese leisen Gruselmomente mit Grace überwiegend hatte, wo man tatsächlich auch mal schleichen musste, fand ich als Kontrast richtig geil, wo du dann eben mit Leon so als Kampfmaschine durchgerannt bist. Ich fand den Besuch in Raccoon City richtig geil. Also alles vorweg, sehr, sehr cooles Spiel. Am Ende, wo man in das Labor kam, ich weiß nicht, ob wir so viel spoilern wollen, da fand ich schon so ein bisschen, wo ich gesagt habe, nochmal. Ne?
Ja, so, nicht zu viel Spoiler.
Wie gesagt, ich will jetzt auch nicht mehr dazu sagen. Zur Switch 2 Version, ja klar, also ich kenne jetzt die PS5 Variante nicht. Ich weiß nicht, wie das Ding aussieht auf den anderen Konsolen. Ich kann nur sagen, Switch 2 sieht super aus. Auf dem Handheld sieht das Ding super aus. Es lief super. Ich hab nichts zu beanstanden. Also ich glaube nicht, dass mir irgendwas entgangen ist, nur weil ich es auf der Switch 2 gespielt habe.
Cool.
Darf ich mal ganz kurz sagen, off-topic? Mhm. Ich habe vergessen, auf Aufnahme zu drücken bei Riverside.
Geil.
Also wir haben nur Audio. Ich könnte jetzt noch den Rest aufnehmen und den Anfang haben wir dann irgendwie als Audio. Ich denke mir gerade so, hä? Habe ich überhaupt das 5, 4, 3, 2, 1 gesehen?
Ist egal, wir machen das Video trotzdem. Es gibt einfach nur Gameplay. Sorry.
Ja, okay. Soll ich trotzdem mal den Rest mit Aufnahme machen? Oder?
Ja, mach doch schnell. Ja. Müssen wir nicht so okay, viel. Ja. Wir haben da erst eine halbe Stunde rum. Oh, hallo YouTube.
Hi, das war mein Fehler. Sorry, da habe ich geschlafen. Sorry. Ah, ist das ärgerlich. Entschuldigt. Ich wollte ganz kurz was sagen, weil ich hatte... ich finde das Spiel auch hervorragend, das habe ich letzte Woche schon gesagt, ich habe es auch durchgespielt, aber es gibt zwei Sachen, die finde ich ein bisschen schade. Erstens, ich muss sagen, der Raccoon City Part, der ist der schwächste Teil des Spiels.
Ganz klein, ne?
Also, ja, der ist es ist schon nicht jetzt ganz klein. Ja,
das Police Department war aber so klein. Und da habe ich gedacht, voll geil, und dann bist du in einer halben Stunde da durch, weißt du?
Ja, genau. Also, es ist halt sehr braun, sehr grau.
Aber das ist, glaube ich, bewusst so gewählt.
Ja klar, was willst du bei einer Zerbombenstadt dann eigentlich machen? Aber es geht auch so ein bisschen drum, dass da so die, dann gibt es ja Zombies, die Mörser wieder benutzen. Dann denkst du so, ich bin wieder bei Resident Evil 4. Das ist wieder so, das ist einfach nervig. Aber okay, konnte ich mit umgehen. Aber ich bin ein bisschen enttäuscht. Es ist jetzt auch kein Spoiler oder sowas. Aber ich hätte mir sogar mehr Fanservice gewünscht. Also klar, wieder mal Police Department, da kriegst du natürlich wieder so ein paar Flashbacks. Aber ich dachte schon, okay, kommen noch mal ein paar Sachen, ein paar Characters, vielleicht noch mal andere Sachen von anderen Teilen.
Gibt ja noch DLCs. Gibt ja noch DLCs. Ja, ja. Haben sie ich jetzt hoffe, ja auch angekündigt. Ja. Das war so erfolgreich. Es gibt eine Story-Expansion.
Oh, es wäre so cool, wenn das noch. Also, ich hoffe, ich wäre der glücklichste Mensch, wenn es noch mal in die Spencer Mansion geht. okay. Und ja.
Genau. Ja, da musst du auf das Remake vom ersten Teil warten. Haben wir da nicht so eine Roadmap gesehen von Resi?
Roadmap habe ich jetzt nicht gesehen.
Ja, ich habe eine Roadmap gesehen. Ich weiß aber echt nicht, ob die jetzt legit ist oder ob das irgendwie Wunschtraum ist von den Fans oder so. Aber da stand eben drauf, dass, boah, ich hoffe, ich kriege das aus dem Kopf nochmal zusammen, dass 2027 ein Remake von Code Veronica ansteht, 2028 dann irgendwie ein Remake von Teil 1, 2029 dann Teil 10 und dann kommt wieder ein Remake von Teil 5 und so weiter und so fort. Weißt du, also die fangen sozusagen mit zwei Remakes, dann im Nachfolger, wieder Remakes, wieder Nachfolger, so das Konzept wollen die weiterspinnen wohl bei Capcom.
Ja, aber irgendwann ist das Remake ja auch noch vorbei, ne?
Ja, dann gibt's das Remake vom Remake. Ich meine, Teil 1 ist ja auch schon wie oft geremaked worden. Wenn du jetzt auch den Director's Cut mit reinnimmst und alles drum und dran, gibt's ja auch schon mehrfach, ne?
Na gut, ja. Und dann sind wir auch schon 2029, dann kannst du Teil 2 schon mal wieder remake.
Ja, richtig.
Schön mit AI-Filter.
DLSS5.
Nice. Nice.
Ja. Ja, das ist so die Frage, wann
aber das ist
wann ist die Zeitpunkt
ja, aber guck
da
mal, den ersten Remake den ersten kannst du schon remaken in der RE Engine mit Third Person, ja. Und so weiter, der ist ja immer noch das einzige Remake war ja 2002 für den GameCube, das ist ja dann nochmal als HD Remaster veröffentlicht worden, aber das ist halt immer noch der ganz alte Stil mit den Tank Controls, ja. Und so weiter und so fort, das ist halt
kannst du,
ne? Das könnte man schon immer neu machen.
Ja, finde ich auch. Also ja. Das muss auch nochmal passieren. Ich weiß nicht, wie das nachher mit Code Veronica ist, weil das ist schon sehr nischig und du kannst das nicht so geil marketen als...
Oh, ist ein Fanliebling, ne, Code Veronica.
Ja, also. Ja, ist es wirklich ein Fanliebling?
Ja, ich würde schon sagen.
Also ein Kult-Fanliebling, also ja, bei einigen, aber so in der großen Masse ist das, glaube ich, nicht so bekannt. Ich weiß nicht,
ob... Hat sich sicherlich...
Also wenn du Claire Redfield wieder auf die Bildfläche bringst, die kennen ja alle von Teil 2 ja noch, also ich glaube schon noch, dass die... Also klar... Wenn du jetzt ein Resident Evil 10 nimmst, hat das die gleichen Voraussetzungen wie ein Code
Veronica. Weißt du was?
Es fängt bei null an und du musst da liefern.
Ja, dann musst du vielleicht so ein Leon-Ding machen und erst nochmal.
Oh, bitte nicht, Alter.
du musst den Charakter nochmal ins Bewusstsein der Leute holen und dann ein altes Spiel damit remaken. Weißt du, vielleicht nochmal einen neuen Teil mit Claire Redfield machen, irgendwie, und dann machst du das Remake von Code Veronica, dann kannst du nochmal ihren Ursprung nacherleben und dann kennen sie die Leute aber vielleicht
noch ein bisschen. A Revelation schon mit Claire Redfield?
Ja. Der zweite, genau. Der erste war mit Jim.
Genau.
Ja, aber der ist 2013, das ist 13 Jahre her oder was. Das gab's auf dem DS erstmal und dann wurde es nur geportet, glaube ich, auf die anderen Konsolen oder kam das gleich? Weiß ich gar nicht. Das war aber auch eher Nischen. Also das ist nicht so der Mainline-Teil gefühlt und dementsprechend, ich weiß nicht. Naja.
Hauptsache, sie bringen die OG-Characters wieder hin. Also ich kann jetzt nicht nochmal einen Leon spielen. Könnt ja gerne mal eine Claire nehmen oder eine Jill oder einen Chris, Alter. Oder fucking Barry Burton, da bin ich dabei. Aber nicht immer Leon S. Kennedy. Das ist ja schon teilweise schon fast zu viel. Wie war denn die Switch-Version? Das wollte ich noch mal fragen. War das gut?
Also wie gesagt, ja,
er hat doch gesagt.
Ich war gerade, glaube ich, in diesem Scheiß.
Ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwas verpasst habe, nur weil ich die Switch-2-Variante gespielt habe.
Okay, cool.
Ah, wir sind der beste Podcast der Welt, auf jeden Fall. Zeigt es uns mit eurem Rating.
Habt ihr das mit, ganz kurz, ist mir noch was eingefallen, was ich jetzt gerade gelesen habe. Habt ihr das mit den Entwicklern, mit dem neuen Yakuza-Spiel mitbekommen? Gang of Dragon. Das wurde abgesägt, ne? Oder zumindest.
Wie abgesägt?
Abgesägt. NetEase hat die finanziellen Mittel entzogen. Das ist nicht gecancelt. Er sucht jetzt gerade noch verzweifelt jemanden, der das Projekt realisiert, aber zurzeit fehlt das Geld, um dort weiterzumachen, ja. Also, ja, das Spiel aktuell wird nicht erscheinen, es sei denn, jemand kommt noch und sagt, hey, hier sind...
Ach, das ist das Spiel der ehemaligen Ryoga Kotoku-Studio.
Der Ursprung,
Ich hatte gerade schon Angst, dass das eine neue Spiel des Yakuza Studios ist da in den 20ern und wo das spielt und so. Nee, was nee. So vielversprechend aussah und wir da nie wieder was von gesehen haben.
Das kommt aber sicherlich. Was, wir haben aber den anderen Trailer auch gesehen, ich glaube auf den Game Awards oder so, und das sah ziemlich gut aus. Das sah ziemlich, ja, original nach Yakuza aus. Und ja, mal schauen, wie sich das entwickelt, ne?
Ja. Gut. Dann würde ich sagen, ich glaube, newsmäßig war jetzt sonst nichts mehr. Dann, oder? Hast du noch was Kleines?
Nö, ich habe jetzt auch nichts mehr notiert hier in meiner Dings. Von daher können wir
na, super duper.
Lass doch mal einen
Kunibert machen.
Kunibert, Kunibert, oh, Kunibert.
So, ich darf den Kunibert für euch heute vortragen.
Du bist heute dran. Oh.
Ja, heute bin ich wieder dran. Ich habe hier auch schon was vorbereitet, dass man auch sehen kann. jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts hier anderes zeige. Nee, das passt. So, also, die Kunibert-Ausgabe wurde mir zur Verfügung gestellt über unsere Homepage, controllerpoesie.de, da habt ihr auch die Möglichkeit, Kunibärts einzusenden. Und da haben auch einige schon fleißig was reingepackt. Ich habe hier einen von dem Herrn oder Frau vom Yannick, vom lieben Yannick. Und es ist eine coole Idee. Ich habe mal ein bisschen quer gelesen. Folgendes. Ihr rankt jetzt Folgendes. Also ich erkläre euch mal die Ausgangslage. Aus utopischen Paralleluniversen gründen, werden Kult-Videospielcharaktere in ein anderes Spiel geschmissen und müssen dort mit ihren eigenen Spielmechaniken und Skills zurechtkommen. So.
Okay.
Ihr rankt danach, welches Spiel am besten funktionieren würde, beziehungsweise den größten Spaßfaktor hat. 1 Top-Spiel, 5 langweilig und unspielbar.
Okay. Mhm.
Wir fangen an mit dem ersten Pick. Kratos in GTA 5.
Welcher Kratos, der alte oder der neue?
Lass mich kurz einen Klappentext dazu, denn es gibt auch einen Klappentext.
Okay.
Mitten im grellen Neonlicht von Grand Theft Auto 5 erhebt sich eine Gestalt, die nicht in diese Welt gehört. Kratos, kein Mythos, kein Flüstern aus alten Zeiten, sondern eine Naturgewalt aus Fleisch, Narben und unerbittlichem Zorn. Kombos ersetzen Schusswechsel, brutale Finisher dominieren Hinterhöfe und jeder Konflikt eskaliert in einer cineastischen Machtdemonstration.
Also der alte
das klingt Kratos. Eher nach den, wollte ich auch gerade sagen, das klingt nach griechischem
Kratos. Das klingt nach Prototype 3 im Grunde.
Stimmt eigentlich, ne?
Ja, stimmt. Also, es würde natürlich viel der Spielmechanik in GTA kaputt machen, weil Kratos wüsste überhaupt nicht, wie man Autos fährt. Also würde der Großteil überhaupt nicht funktionieren. Also, ne, wie man in Autos einsteigt, wie man das fährt, was man damit macht. Er würde halt die ganze Zeit nur rumlaufen und die Aufträge annehmen. Das Kämpfen hingegen wird natürlich...
Wahrscheinlich würde den Auftraggeber killen.
Ja. Das Kämpfen wird natürlich funktionieren, weil es sind alles normale Menschen. Dann kommt da jemand mit 2 Dämonenklingen an und hackt jemanden Chaosklingen und hackt ihn alle in Einzelteile. Ist natürlich sofort 5 Sterne würdig. Ja.
Also ich stelle mir das Polizeiaufkommen vor, wenn Kratos da mit seinen Klingen durch die Straßen geht und diese rumwirbelt und einfach die Köpfe überall rumfliegen.
Ja.
Könnte schon Spaß machen.
Könnte Spaß machen, aber man wäre auch hardcore überpowered. Ich weiß nicht, ob irgendwie Wünsch. Nee, er ist ja nicht immun gegen Schüsse, ne? Also wenn man auf ihn schießen würde. Oder es wäre so wie bei, kennt ihr die Szene aus Indiana Jones, wo dieser eine Messerkämpfer gegenüber von Indy steht und Indy schießt ihn einfach tot. Oder wäre das so ein Ding, ne?
Im Grunde wäre das schon ein sehr, sehr stupides Spiel, weil da einfach das Kampfsystem natürlich über etwas gestülpt wird, dem einfach diese epischen Bossgegner, diese Mannshund, Titanen und so weiter fehlen, die ja God of War ausgemacht haben. Ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt einen Kratos in einem GTA 5 Universum spielen würde, hätte ich nach einer Stunde schon keinen Bock mehr, weil es immer nur das Gleiche ist. Und man sich dann einfach von einer Straße zur anderen säbelt. Und da ist die Luft nach einer Stunde raus. Also ich würde das Ganze schon eher so auf der 4 sehen, damit wir noch einen Platz haben, den wir da drunter packen.
Finde ich gut. Ich glaube, es wird kurzweilig, spaßig, aber ich glaube, da fehlt so ein bisschen so...
So wie Prototype halt.
Ja. Okay, dann Platz 4. Ah, sehr schön groß geschrieben von dir heute.
Ja, ich merke. Vor allem gegen den kämpft er dann.
Ja, das meine ich ja, ne? Das fehlen einfach diese ganzen epischen
Gegner.
Weißt du, am Ende ist ja gar keiner mehr von den Göttern da und hat ein chilliges Leben, weil er sich denkt, so, ich habe eigentlich niemanden, gegen den ich kämpfen will. okay, nächster Pick ist Ratchet & Clank in Elden Ring. Zwischen verfallenen Kathedralen und verfluchten Sümpfen der Zwischenlande taucht ein Riss im Himmel auf und mit ihm zwei Fremde aus einer anderen Galaxie. Bosskämpfe werden zu spektakulären Gefechten aus Ausweichrollen, Dimensionsrissen und experimentellen Waffen, die selbst uralte Drachen ins Wanken bringen.
Ja, die Waffen würden, glaube ich, schon aufräumen im Elden Ring-Universum. Ist natürlich so vom Stil sehr kontrastreich, muss man sagen.
Also ich denke da an den Super Mario Odyssey Part, wo du gegen diesen Drachen kämpfst. Erinnert ihr euch noch? Super Mario so quietschbunt und dann hast du so eine dunkle Fantasy-Welt mit dem Riesendrachen da drauf.
Stimmt, ja.
Boah, schwierig.
Ja, so eine Disco-Kugel, einfach einen Endboss tanzen lassen.
Ja, ist schon ein bisschen witzig, auf jeden Fall. Ja, die Waffen sind kultig und cool und wären auch, glaube ich, im Würden funktionieren hier. Natürlich wäre Ratchet immer noch sehr fragil, ausweichen und so wäre ein großer Teil des Prozesses. Und ja, wenn die Waffen gut gebalanced sind und nicht die Gegner one-shotten, weil sie ja teilweise auch Laserwaffen, dann könnte man da schon ein spannendes Katz-und-Maus-Spiel draus bauen.
Ja, aber wäre das nicht so einfach? Ist Elden Ring nicht sehr auf Nahkampf aus? Und wenn du dann bei Ratchet & Clank einfach mit so Kanonen, Raketenwerfern, Granaten, alles aus der niedermäßt, ich weiß nicht, ob da der Spielspaß
auf der Strecke bleibt. Aber So habe ich quasi Elden Ring gespielt. Ich hatte Magier. Ich stand von hinten und da mit so einem Mega-Laser aufgebolzt. Also von daher, du hast ja so eine kleinen Summons, die du davor wegschicken kannst. Der ging ja mal kurz zum Tanken. Ich habe hinten aufgeladen und das hat super Bock gemacht. Also wäre ja ähnlich gegebenenfalls. Von daher, ich würde es mal auf die 3 packen. Also ich finde es jetzt noch nicht überragend, aber mein Platz wäre jetzt 3. Also wäre wahrscheinlich langlebiger als
Kratos. Ja, das stimmt. Da wäre mehr Substanz drin.
Ja.
Also packe ich es auf die 3, oder wie?
Ja.
Ja.
Ich schreibe mal, Clank in Elden Ring. Nächster Pick. Ich lese jetzt erstmal.
Ja, ist vielleicht sogar noch witziger. Okay.
Also, ein Kindheitstrauma, 5 Namen auf der Liste und eine Stadt, die nichts vergisst, wo Agenten sonst lautlos mit Drahtseilen und Schalldämpfer verarbeiten, setzt er auf Kontrolle über Raum und Körper. Ein scheinbar harmloser Gast auf einer Gala, ein Schatten zwischen Sicherheitskameras. Wenn der Schlag kommt, ist er präzise, schnell genug, um keine zweite Chance zu brauchen. Es ist der Sifo-Protagonist in Hitman 3.
Ah, okay. Also, ja, es wäre halt... Ja, weiß ich nicht, du würdest halt immer Alarm auflösen, das wäre nicht auffällig, oder? Du würdest dich halt durch Martial Arten im typischen Kung-Fu-Style eigentlich...
Das würde ja das ganze Gameplay kaputt machen quasi. Das würde das ganze Spiel... Das
wäre reines Chaos.
Aus allen Fugen heben.
Es sei denn, er ist, wie eben beschrieben, so ganz leiser Meister und macht das mit einem Schlag, schleicht man sich an und dann...
Aber wir haben doch alles Sifu gespielt, so funktioniert dieses Spiel nicht.
Nee, genau. Und vor allen Dingen, dann wäre es einfach nur ein Hitman 47 Skin, also ein Agent 47 Skin. Dann kannst du ja auch einfach so hingehen mit dem normalen, es wäre das normale Gameplay, wenn du dich ranschleißt und mit einem Schlag killst, sozusagen.
Ja, aber bis du mit diesem Charakter an deinem Ziel bist, musst du ja, weiß ich nicht, wie viele Security-Mitarbeiter verprügeln, dann ist das Ziel doch schon über alle Berge und der Auftrag ist nicht erfüllt. Das macht doch gar keinen Sinn.
Nee, es funktioniert nicht so. Ich würde auch eher auf die 5 packen. Für die 2 und 1 reicht es mir absolut nicht. Wir haben nur die 5 über. Nee.
Da kollidieren einfach 2 Gameplay-Elemente, die einfach überhaupt nicht ineinander greifen.
Okidoki, dann hätten wir Pick Nummer 4 und das ist Crack. Ich habe nichts gesagt. Also ein falscher Warp und plötzlich steht Crash Bandicoot nicht mehr am Strand, sondern im Albtraum von Bloodborne. Zwischen gotischen Türmen und bestialischen Jägern wird ein wirbelnder Spin-Angriff zur letzten Hoffnung in einer Jahrnahm Und selbst ein Beuteltier muss lernen, dass hier jeder Fehler tödlich endet. Ich meine, das kennt er wahrscheinlich.
Das kennt er. Also Todesanimationen gibt es ja noch und nöcher in Crash and Bandicoot, das wird schon mal passen. Es gibt ja auch einige Geschicklichkeitspassagen in den Souls-Spielen, wo man mal springen muss. Das wäre ja ein Klacks mit Crash Bandicoot. Deswegen wäre es vielleicht sogar oftmals vielleicht viel, viel leichter zu rennen und zu fliehen, anstatt zu kämpfen. Und das Kämpfen, naja, du hättest nur den Spin. Und jetzt auf den Gegner raufzuspringen, auf den Kopf, bringt herzlich wenig bei den meisten Gegnern.
Und die haben gar keinen Kopf.
Oder so.
Ja.
Aber kann Crash Bandicoot nicht einfach immer nur geradeaus laufen? Damit würde ja so ein Bloodborne zu einer sehr narrativen Geschichte.
Nein, der kann auch links und rechts laufen in seinem Korridor. Das ist schon okay.
Ja, aber das ist alle Richtungen. Sehr narrativ, ne? Also sehr, sehr linear vom Spieldesign. Du kannst jetzt da
ja, nicht auf das Spieldesign, aber ja, aber das ändert ja nichts daran, dass Crash Bandicoot es könnte. Der kann ja trotzdem umherlaufen als ganz normales Beuteltier in dieser Welt. Da hat er dann endlich die Freiheiten, die ihn so in seinen eigenen Spielen, die er da vermisst. Wir haben wenig Möglichkeiten. Also auf die 1 packe ich ihn nicht, ne, sage ich dir. Also wir können ihn nur auf die 2 packen, oder? Ja,
die 2. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir verkackt haben oder ob da noch irgendwas kommt, was die 1 halbwegs rechtfertigt.
Ich lese vor. Frage Nummer 1. Arthur Morgan betritt den Rasen wie einst ein Duellfeld. Statt Revolver entscheidet nun ein Präzisionsmodus über perfekt platzierte Schüsse und eiskalte Elfmeter. Doch während Titel und Transfer locken, zerrt die Tuberkulose an seiner Ausdauer. Jede Partie wird zum Kampf gegen die Zeit, jeder Treffer ein Moment gegen die eigene Vergänglichkeit. Arthur Morgan in FIFA 23 Karrieremodus.
Perfekt. Aber mach mal Bloodborne ohne U.
Ah ja, stimmt. Schreib's immer so. Ja, in FIFA. So.
Es ist halt mal der etwas andere Fußballmanager, ne? Würde ich mal sagen.
Ja, aber er müsste auch selbst spielen, ne? Arthur Morgan ist sicherlich jetzt kein, ich sag mal,
Joker.
Unsportlicher Mensch, aber er ist nur auch kein Athlet, oder? Weiß ich nicht, aber er so gut sprinten könnte, er ist ja doch eher.
Ja, gut, aber er kann ja alle anderen Spieler erstmal über den Haufen schießen, dann ist das Tor auch frei.
Könnte man machen, ja. Ja, stimmt. Schön mit Deadeye, so alle auf einmal.
Ja. Ganz genau.
Okay. Ja, coole Idee. Hinten raus merke ich dann irgendwie so, weiß ich nicht, jetzt passt es doch
mal wieder zusammen. Schwierig, die Sachen zusammenzukriegen, glaube ich, ne? Würde ich sagen.
Ja.
Ja. Ich hätte, ja gut, jetzt muss ich überlegen, habe ich noch irgendwas? Nee, ich glaube, das hat, wie lang sind wir denn jetzt? Wie spät?
Schon wieder total überfordert.
Es ist heute
52 Minuten, Matthias, wir haben noch ein paar Minuten. Wir können ja noch über das sprechen, was wir so gezockt haben. Ich habe zwar nicht allzu viel gespielt, außer Resi.
Ja, ich auch leider nur. Das hängt heute an Matthias.
Ich habe zwei Spiele durchgespielt und ich spiele gerade ein Spiel.
Erzähl mal.
Ich fange erstmal an, das sind zwei kleine Sachen. Wir hatten vorhin auch ganz kurz über die Nintendo Indie Showcase Director so gesprochen. Da war ein Spiel, das gezeigt worden ist. Das habe ich mir einfach mal angeschaut und ich habe es komplett durchgespielt. Ich fand es so toll. Das heißt Mini Shoot Adventure.
Achso, das habe ich gesehen.
Adventures. Super, super tolles Spiel. Es ist nichts, es sticht jetzt nicht großartig heraus. Es ist so, du spielst ein kleines Raumschiff, du hast so eine Twin-Stick-Steuerung, linker Stick Bewegung, 360 Grad, rechter Stick 360 Grad Schießen und du hast so ein Zelda-like Gameplay. Du hast eine Oberwelt, verschiedene Dungeons, Sachen zum Entdecken, kannst dich aufwerten, kriegst Erfahrungspunkte, hast dann statt einen Schuss, hast dann zwei Schüsse oder dann irgendwann mal drei Schüsse. Das macht einfach eine Menge Laune. Es ist ein richtig gutes, knackiges, kompaktes Game, kann ich jedem empfehlen, kostet auch nur, ich glaube, maximal ein 20 oder sowas und ich hatte so 5-6 Stunden echt meinen Spaß und da konnte ich auch noch einiges entdecken, es ist richtig toll. Das zweite Spiel ist Planet of Lana 2. Das ist more of the same, das muss man allen einfach sagen, ich fand den ersten Teil auch okay, Ein paar neue Gameplay-Features haben sie eingebaut, auch unter Wasser oder dass auch Lana so Drohnen und so Roboter selbst steuern kann. Das ist ganz, ganz nett, es ist ein bisschen abwechslungsreicher. Es ist einfach wunderschön und auch sehr, hat eine sehr, sehr schöne musikalische Untermalung. Und die Story wird auch tatsächlich recht schön erzählt, also gegen Ende. Ja, das fand ich schon einfach gut. Ich wollte wissen, wie es weitergeht und bin gespannt, ob da noch ein dritter Teil kommt. Ich habe jetzt aber auch nicht gedacht, dass es jemals einen zweiten Teil geben wird. Also es ist schön, dass es relativ schnell dann kam, weil das, ich glaube, wann kam der erste Teil? Vor 2 Jahren oder so?
Ein ja, Jahr? Das ist wahrscheinlich auch schon wieder 2022. Ist wahrscheinlich schon 3-4 Jahre her.
Krass, also ja. Auf jeden Fall kommt mir das viel, viel kürzer vor. Und das, was ich gerade spiele, ist Rise of the Tomb Raider.
Ah, das habe ich gesehen. Ein super Spiel.
Ja, ich replay das gerade. Ja. Ich war damals recht, ja, ernüchtert. Was? Aber dann haben ja alle, finden es alle richtig geil. Ja, ich weiß nicht, irgendwie fand ich das okay. So, es hat mich aber jetzt nicht so beeindruckt.
Ja.
Aber jetzt bin ich so ein paar, also wie viele Stunden bin ich drin? So 2, 3, also nicht viel. Aber das ist schon echt gut. Also es ist ein richtig gute, was ich halt bei dem Spiel stark finde, also grundsätzlich bei der Reboot-Trilogie, das muss ich sagen, habe ich immer so ein bisschen vergessen, dass du wirklich ein bisschen craften kannst oder so, dass du Fähigkeiten kriegst, dass du was weiß ich, dir Heilung so selbst mit Beeren zusammenwischen musst und sowas. Das finde ich irgendwie, finde ich geil. Das macht Spaß. Also ich bin, und Alter, das sieht aus, ne, heute, holy shit. Gut, ich spiele es auf dem PC, aber es ist, das sieht einfach immer noch absolut krank aus, das Game. Das hat so geile Momente. Da werde ich schon baff. Wirklich.
Ja.
Richtig toll.
Top-Spiel, Top-Trilogie. Ich würde sagen, mein zweitliebster Teil der Trilogie. Ich finde immer noch Shadow am besten. Dann das Reboot.
Oh, letztens erst einen Kommentar bekommen auf dem Insta-Story-Post, dass jemand gesagt hat, wir haben beide hintereinander gespielt und Shadow ist schlechter als Rise. Ich weiß es gar nicht so genau. Ich finde den allerersten, wo sie halt noch so.
Der war auch super. Das sind alles super geile Games, muss man einfach sagen. Ne?
Aber ich muss halt sagen, jetzt könnte ich auch gerne mal die Frage weitergeben. Du spielst so eine Stunde, ich habe so eine Stunde reingespielt und eigentlich spielst du fast gar nicht. Also es ist wirklich bisschen Knopf hier drücken, da mal laufen, dann kommt wieder, dann explodiert wieder alles oder sie fällt wieder runter, dann mal schnell nach links drücken. Also es ist wirklich ein cineastisches Erlebnis, es sieht geil aus, aber viel Spiel ist da nicht. Und dann
bei Rise of the Tomb Raider?
Ja, ja, also ich glaube, in der ersten Stunde hast du nicht viel.
Ja gut, in der ersten Stunde vielleicht oder so, aber nachher hast du doch schon relativ frei mit Nebenquests und so.
Ja, ja, klar. Ja. Also ich rede jetzt wirklich nur von der ersten Stunde und.
Ja, aber die Golden Hour, da musst du doch erstmal ein bisschen was zeigen so, und die Leute cineastisch abholen und.
Zeig, dass du nicht selber spielst.
Das ja, das ist vielleicht
auch nicht geil. Ich glaube, viele dann sagen, ja, ich finde das irgendwo ein bisschen an die Hand nehmen, finde ich cool. Wenn das auch so ein bisschen so Atmosphäre dient, finde ich das alles geil. Aber was ich ein bisschen schade finde, ist dann, wenn es dann, wenn es dich komplett. Ich kann mir vorstellen, dass viele dann Leute sagen, so irgendwie, ich mache ja nichts. So. Ich find's geil, aber ich merke gerade, dass ich hier gerade mal was umstellen muss. Hier, so ist richtig. Andi, wie findest du sowas, wenn du Spiele hast, die gar nicht selber spielen? Ja, ey, komm jetzt. Fang dich bloß nicht damit an. Es ist nicht mein Tag. Ich mache hier die Regie die ganze Zeit. Ich muss alles noch nebenbei machen.
Ja, ein Applaus für Matthias. Wunderbar, ja. Vielen
Danke.
Dank.
Vielen Dank.
Alles gut. Ich mag sowas. Ich mag cineastische Spiele. Kann ich es auch verzeihen, wenn ich da ein bisschen weniger spiele, weil ich einfach dann die Story genieße, die Grafik genieße, die Charaktere genieße und so weiter. Es muss ja nicht alles nur Spiel sein. Ne? Aber ich weiß, ich erinnere mich daran, dass ich Rise of the Tomb Raider schlechter fand als den ersten. Aber es liegt einfach daran, weil ich dieses Lineare am ersten ja so gut fand. Das war ja sehr von Uncharted inspiriert damals. Und Rise hat sich ja geöffnet. Dann hast du ja da deinen Hub und wo du da so ein bisschen freier umher klettern kannst und Aufträge annehmen kannst und so. Und das hat mir missfallen. Ich wollte more of the same damals und dann war es doch offener und das fand ich dann gar nicht so geil. Und dann fand ich Shadow auch cooler als Rise.
Mal als Xbox Exclusive gestartet, falls ihr euch erinnert. Ne?
Ja, ja.
Zeitexklusiv. Ein Jahr. Mhm. Ja, ja. Wird ja immer so viel rumgemeckert über Zeitexklusivität, aber gab es schon immer, auch in der letzten Generation war es gang und gäbe. Und selbst so einen großen Big Player wie Square Enix, wollte ich schon sagen. Doch damals war es noch Square Enix, ne?
Mit 2013 habe ich das Spiel auf meinem damaligen YouTube-Kanal Retro Video Game Reviews reviewed. Gibt es bestimmt auch noch das Video. Ja.
Als aber nicht Rise, das kam jetzt.
Nein, den ersten.
Ja.
Tomb Raider.
Ja, alle bitte mal das Video aufmachen und Kommentar schreiben. Hallo aus dem Jahr 2026. Schöne Grüße.
Genau. Wenn ich das nicht schon gelöscht habe, ich habe ja bei mir eher aufgeräumt. Ich habe haufenweise Videos gelöscht.
Warum? Ich habe auch mal darüber nachgedacht, aber es gibt auch so Sachen, wo ich mir denke, so, boah, das kann ich mir heute fast gar nicht mehr angucken, aber ich lasse das immer noch so ein bisschen als so Zeit.
Ja, ich auch.
Weiß nicht, Zeit,
also,
Rückschau.
Ich lasse es hauptsächlich aus Geldgründen.
Damit verdiene ich kein Geld.
Ja, ich auch nicht. Weiß.
Es war nur ein Scherz. Aber letztens gab es wieder irgendwie so ein random Video aus 2015 oder so, wo dann Copyright Strike drauf kam. Ja, übrigens, die Musik ist jetzt hier, kannst kein Geld mehr verdienen. Ich so, okay, dann halt nicht, nach 12 Jahren.
Also ich wurde jetzt, es ist jetzt eigentlich auch ein bisschen off-topic, mir wurde ein Video von mir geclaimed, also nicht jetzt ganz altes Video, sondern recht neu, sag ich mal.
Okay.
Aber nicht wegen Musik oder sowas, sondern weil ein anderer YouTuber ein ähnliches Thema, wie ich gemacht habe. Und so, hä? Und das ist eine große Agentur. Ich will jetzt ja keine Namen nennen, alles cool, ich regle das jetzt noch. Aber ich denke mir so, Leute, also ich bitte euch, ich meine, nur weil ich eine gleiche Themenidee hatte, ist das jetzt nicht so ein Grund, warum man jetzt da gleich einen Claim reinklären muss. Richtig blöd.
Krass, ey.
Naja, so ist das nun mal.
Okay. War das ein Scheitern von Video, oder?
Nee. Okay. Das ist was anderes gewesen.
Okay.
Gut.
Wild.
Absolut wild. Ich würde sagen, wir haben natürlich, es tut mir furchtbar leid für die YouTube-Leute, dass ihr jetzt erstmal die erste halbe Stunde tatsächlich nur Gameplay oder so gesehen habt. Das war mein Fehler. Ansonsten, wenn ihr trotzdem sagt, hey, diese Scheiße sollte wirklich nicht mehr passieren. Ja. Ich muss ein bisschen Geld reinblättern, damit ein bisschen der Professionalität reinkommt, dann könnt ihr natürlich gerne auf unser Patreon-Kanal kommen. Kommt auf controllerpoesie.de, da habt ihr alle Links und auch den Link zu Patreon und da haben wir ganz besondere Patronen und die werde ich hier einfach mal nennen. Und zwar ist das Stefan Walker, Danny Boone, André Glett, Roche, Litter, Kratzerak, Acid Burn, Bömmel, Striker, MTBLN, Freddy Smalls, Danny Lot, Captain Tainment, Mr. T, Wundenmann, Maggie2Go, King the Crash, Schmuddel, Steckbert, Gelrit, Swan, Max Rage, Pasky90, Goldstyle, Manuel, Grüße Manuel, Ninja Nina, Squall, Robert Schulz, Stefan, Roboto Ultimo, Hennes Sun, Stolti, Potz, Affe mit Waffe, aka Mason, Marvin Meyer, Sobelinchen, Sam und Robert Müller. Vielen Dank für euren Support. Und ihr wart jetzt erstmal live dabei.
Ich wusste gar nicht, wie ich mich verhalten soll hier. Was ist das? Passiert das in meinem Post?
Super. Und vielen Dank für die rege Beteiligung beim letzten Mal. Das hat uns auch sehr gefreut. Gerne auch wieder, wenn ihr Meinungen zu unseren Themen habt.
Immer
auf Spotify.
Oder bei YouTube. Oder da so. Habt ihr ja ordentlich in die Kommentare gehauen. Also sehr gerne.
Ja. Und in diesem Sinne. Würde ich sagen, wir hören uns dann wieder in 2 Wochen zur regulären Folge.
Bis dann.
Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.